Vielen Dank, Pfarrer Schahn und seinem Team, für die Einladung heute. Vielen Dank für alle, die gekommen sind heute und die auf den Bildschirmen mit eingeschaltet sind und integriert sind. Unser Text spielt in Jerusalem, kurz vor dem Passafest. In Israel gab es drei große Feste, das Passafest, das Laubhüttenfest und das Pfingstfest. Mindestens zu einem mussten alle gläubigen Israeliten einmal im Jahr kommen. Dieser Jubel, den Jesus hörte, hatte für ihn sicher etwas Ambivalentes, Widersprüchliches, Zwiespältiges. Denn in wenigen Tagen würde dieser grausame Ruf erschallen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und es gab auch viele Spekulationen, was jetzt geschehen würde in Jerusalem, wenn der Prophet Christus, der auch Tote auferweckt hatte, kommen würde. Würde er Wunder vollbringen, besondere Reden halten, die Besatzungsmacht aus dem Land vertreiben? Was würde geschehen? Und inmitten dieses Trubels erfüllte sich fast unbemerkt biblische, jahrhundertealte Prophetie. Der Prophet Zacharia sprach diese Prophezeiung vor circa 400 Jahren vor diesem Ereignis aus, und es war eine Voraussage auf den Messias, den König Israels. Und man sagt, dass alle orthodoxen Juden in Israel heute täglich auf zwei Dinge warten: auf die Post und auf den Messias. Sie erwarten, dass dieser Messias bald kommt, und da gibt es gewisse Vorbereitungen schon darauf. Und mitten in diesem Treiben, großen Festtreiben, erfüllte sich eigentlich ganz unbemerkt still diese Prophetie, denn das Evangelium von Matthäus wurde ja 50 Jahre nach der Kreuzigung geschrieben. Dann hatte man Zeit, das alles auch einzuordnen. Und meistens wurden ja prophetische Vorgänge erst richtig verstanden, nachdem sie geschehen sind und nicht vorher. Da gibt es dann oft viele Spekulationen. Und wir lesen in der Heiligen Schrift oft diese Worte: auf, dass sich erfüllen würde, was geschrieben steht. Und wer die biblische Prophetie kennt, der weiß, dass die zeitlichen Abläufe oft schwer zu deuten sind, weil die Zeit irgendwie auch in der biblischen Prophetie nicht ganz deutlich greifbar ist. Und wir wissen ja, dass für Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind, zum Beispiel. Aber auch heute, im Jahr 2025, im dritten Jahrtausend, erfüllt sich biblische Prophetie fast unbemerkt. In der Entwicklung der Weltpolitik im Nahen Osten, in Jerusalem, wo wir gerade gelesen haben, in der Natur, in der Mission. Da passiert so viel, was wir auch in der Bibel lesen können, und das Kommen unseres Herrn vorbereitet, sein zweites Kommen. Biblische Prophetie gehört für mich und für viele zu den aufregendsten Besonderheiten der Bibel. Ein Drittel unserer Heiligen Schrift, ich habe meine Predigtbibel mitgebracht, ein Drittel der Heiligen Schrift besteht aus Prophetie, die sich zum Teil schon erfüllt hat und ganz sicher noch erfüllen wird, was unerfüllt ist. Und das ist wirklich unter allen Religionsbüchern einzigartig, auch in anderen Aspekten. Und von der ersten Seite bis zur letzten Seite der Heiligen Schrift finden wir Prophetien auf diesen kommenden Erlöser, der gekommen ist in Jesus. Und auch hier ist er immer in der Heiligen Schrift das Zentrum unseres Glaubens und das Zentrum des Denkens und Planens Gottes. Und Sie stimmen bestimmt überein mit mir, dass Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, der soll auch Mittelpunkt in der Kirche, in seiner Kirche bleiben, denn er ist unser Vorbild, unser Meister. Es gibt keinen besseren. Da könnte man Amen sagen. Und als evangelikale Christen vertrauen wir auch auf die göttliche Inspiration der Bibel. Das heißt, wir glauben, dass der Heilige Geist die Menschen bei ihrer Niederschrift geleitet hat und wir die Wahrheit und das wirklich vertrauenswürdige Wort Gottes in unseren Händen und vor uns haben und dass wir natürlich auch den Heiligen Geist brauchen, um dieses Wort Gottes zu verstehen und dafür beten dürfen. Ich glaube, dass sich die Zeit nach der Schrift richten muss und nicht die Schrift nach der Zeit sich richten soll. Ich möchte Mut machen, dem Wort Gottes zu vertrauen. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Im Herbst werden es 50 Jahre, dass ich Christ geworden bin. Ich hatte 20 Jahre hinter mir ohne Jesus Christus und jetzt 50 Jahre mit ihm. Und das ist so schön. Und da haben viele Menschen zugeholfen, dass ich zum Glauben kam. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe durch die Heilige Schrift ganz viel Wegweisung für mein Leben, Trost, Zuversicht und Hoffnung empfangen. Und die Heilige Schrift ist im Leben und im Sterben eine große Inspiration und ein großer Halt und wohl dem, der sie hat und lesen kann. In 50 Jahren habe ich gespürt, dass Gott mich liebt, mich kennt, mich führt und trotz meiner vielen Fehler liebt und eine starke Liebe und Hingabe empfindet für mich und alle Menschen. Wir lesen ja von Erfahrungen mit Gott und aber auch von Menschen, die Erfahrungen mit ihrer Umwelt machten, sehr viele gute Gedanken und Erfahrungen, Geschichten, die es wirklich gab, Lebenserfahrungen aus dem echten Leben. Jetzt hat diese Geschichte und die Errettung der Menschheit mit zwei Tieren zu tun. Die Errettung der ganzen Menschheit von ihrer großen, von meiner und deiner großen Schuld hat auch mit zwei Eseln zu tun. In der Prophetie steht, siehe, dein König kommt sanftmütig und reitend auf einem Esel. Es gibt eine nette Geschichte aus der Fabelwelt, da geraten ein Pferd und ein Streit darüber, wer von ihnen höher einzuschätzen sei, Pferd oder Esel. Und das Pferd war sehr stolz auf seine ruhmreiche Vergangenheit. Der Esel sagte jedoch, er ist stolz auf seine Zukunft. Er sagte dem Pferd, die Technik wird das Pferd überholen. Esel wird es immer geben. Und für die höchsten und heiligsten Zwecke hier gebraucht Gott in unseren Augen einen störrischen, in unseren Augen dummen Esel, einen Lastenträger. Der Herr bedarf ihrer, den schönen Genitiv, der Herr braucht diese zwei Esel, um Prophetie zu erfüllen und ihn zu tragen. In der Bibel lesen wir, wie die Raben Elia versorgt haben, wie ein Walfisch den Jona verschlungen hat, wie ein Wurm eine Pflanze angebohrt hat und der arme Prophet in der prallen Sonne saß. Beim ungehorsamen Propheten war es ein Löwe, der ihn geschlagen hat. Und wir sehen daran, der Herr ist Herr über die Schöpfung, über alles. Und das macht doch auch Mut, finde ich. Gott kann dich und mich gebrauchen. Der Herr bedarf ihrer, nimm den schönen Genitiv, der Herr bedarf euer, der Herr bedarf deiner, der Herr bedarf meiner, um sein Reich zu bauen. Und da ist ihm niemand zu klein und niemand zu bescheiden, niemand zu arm oder reich. Friedrich von Bodelschwing, berichtet aus seiner Kindheit. Im Herbst, als das Obst in unserem Garten reif war, verbot unser Vater uns streng, auf die Bäume zu klettern und das Obst dort zu pflücken. Einmal hatte ich das Verbot meines Vaters übertreten und zerriss mir beim Klettern den Hosenboden. Oh weh, wenn der Vater das entdeckte. So schlich ich mich denn heimlich nach Hause und drehte mich immer so geschickt, dass niemand den Schaden erkennen konnte. Nach dem Abendessen ging ich auf mein Zimmer und sprach mein Abendgebet. Lieber Gott, ich war heute ungehorsam. Vergib es mir bitte und mach doch, dass morgen früh meine Hose wieder heil ist. Dann legte ich meine Kleider auf den Stuhl, die zerrissene Hose ganz nach unten. Meine Mutter war inzwischen an dem Zimmer vorbeigegangen und hörte mein Gebet. Still ging sie weiter, dem Vater sagte sie nichts. Als ich fest eingeschlafen war, kam sie, nahm die Hose und flickte sie noch an demselben Abend. Meine Mutter wollte ein Werkzeug, eine Handlangerin Gottes sein. Und am nächsten Morgen war mein erster Griff nach der zerrissenen Hose. Und oh Wunder, die Hose war wieder in Ordnung. Ich weiß noch, wie heute, so schreibt er, dass dies Erlebnis meinen Kinderglauben mächtig gestärkt hat. Das glaube ich. Da wollte eine Mutter, die sind ja die Heldinnen der Nation, sage ich immer, da wollte eine Mutter ein Werkzeug, eine Handlangerin Gottes sein. Und das sind die Mütter einfach, weil niemand kann so lieben wie sie. Da kommen wir Männer gar nicht mit. Sage ich jetzt einfach mal so. Gott sucht Menschen, die bereit sind, seine Botschaft weiterzutragen. Einfache, gebildete, arme und reiche, schwarze und weiße. Und Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zunichte mache, was etwas ist. Und wir, Sie und ich, wir tragen unseren Erlöser durch diese Welt, durch Dunkelheit und Licht, durch Höhen und Tiefen, durch Freud und Leid. Wir tragen Jesus sogar in uns als Schatz in irdenen Gefäßen durch den Heiligen Geist. Und jeder von uns, der hier ist und Christ ist, soll und darf ein Werkzeug Gottes sein. Jeder von uns, ob alt oder jung. Wir dürfen auch für Menschen Gebetserhörung sein, so wie die Mutter für den kleinen Friedrich eine Gebetserhörung war, weil man offene Ohren hatte, weil man gehört hat, was Menschen bedürfen und da darauf eingegangen ist. Das kann heute und morgen auch bei uns geschehen. Und die Botschaft gefällt vielleicht nicht immer jedem. Georg Christoph Lichtenberg, er war Naturforscher, Aphoristiker, und lebt im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert, 18. Entschuldigung, der sagte einmal, es ist unmöglich, die Fackel der Wahrheit durch ein Gedränge zu tragen, ohne jemanden den Bart zu versengen. Gott will mit dir und mir sein Reich bauen und die biblischen Prophetien noch erfüllen, die ausstehen, bis die Bitte im Vater unser Realität wird, dein Reich komme. Jesus mitten im Festgedränge, er war ein zielorientierter und auftragsorientierter Mensch. Er hatte eine klare Sicht für sein Leben, ein deutliches Bewusstsein für seinen Auftrag. Er hatte keine Angst vor dem Leiden, aber er hat sich auch nicht darauf gefreut. Aber er wusste in dieser Zeit, als er nach Jerusalem einzog, die Erlösung durch der Menschheit ist nur durch sein Leiden und Sterben möglich. Und er war sehr fokussiert auf sein Ziel. In Jesaja 50 steht, aber der Herr, Gott, der Herr hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde. Und in Lukas 9 steht, Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er in den Himmel genommen werden sollte, da wandte er das Angesicht entschlossen nach Jerusalem zu wandern. In der alten Luther-Übersetzung steht so schön, er ging stracks nach Jerusalem. Ein altes, schönes irgendwie Wort, finde ich irgendwie passend. Und in Matthäus 16 steht, in dieser Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen, viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das war eine klare Ansage und ein deutliches Ziel. Viele von uns sind in bestimmten Bereichen, im Beruf, im Sport, zielorientiert. Wir wollen etwas erreichen und wir bringen dafür auch Opfer. Fokussierung hilft uns in allen Bereichen, auch in unserem Glaubensleben. Sie macht uns erfolgreicher, das Leben einfacher und hilft uns auch, Nein zu sagen zu Dingen, die uns ablenken. Ich glaube, das ist auch in unseren Kirchen wichtig. Wir haben den Auftrag von Jesus, sein Evangelium weiterzusagen und es auch vorzuleben. Ihr sollt meine Zeugen und sollt Salz und Licht sein. Der Direktor des Theologischen Seminares, auf dem ich war, in Erzhausen bei Darmstadt, Richard Krüger, der sagte immer mal wieder gerne, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Kann man sich gut merken. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Wir sind von Nebensachen und Ablenkungen umgeben. Muss ich immer wieder fragen, was ist mein Auftrag auf dieser Welt? Warum lebe ich? Was will ich erreichen? Und die Christenheit hat sich oft von der Hauptsache von Jesus und seinem Auftrag für diese Welt, Gottes Willen zu erfüllen, ablenken lassen. Man hat sich früher über Kleidung unterhalten und gestritten, über Frisuren, über Musik, über Gottesdienststile, über Speisevorschriften. Da gab es viel Streit in der Christenheit und das gefällt eigentlich niemandem, nur einem, dem Diabolos, dem Durcheinanderbringer der Pläne Gottes. Und alles, wissen Sie, was uns spaltet, ist nicht von Gott, sondern von unserem Gegenspieler, dem Teufel, oder von unserem Ego, das sich in den Mittelpunkt stellen will und unsere Erkenntnis für die beste hält. Gott will, dass wir alle eins werden, dass wir alle ihm vertrauen und ihn im Mittelpunkt haben. Und natürlich gibt es in der Christenheit Unterschiede, aber je länger, je mehr, je dunkler die Zeiten werden, je schwieriger müssen wir zusammenhalten. Augustinus Aurelius, er war Bischof von Hippo, Kirchenvater und Heiliger im 4. und 5. Jahrhundert, er prägte diesen berühmten Satz: Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, aber in allem die Liebe. Jesus beeindruckten an diesem Tag, als er einzog, nicht die Palmzweige und Kleider auf dem Weg, den großen Jubel oder die schönen Häuser oder den jungen Esel mit dem seidigen Fell, auf dem er saß. Er hatte ein Ziel, er war fokussiert auf das Kreuz, auf die Erlösung der gesamten Menschheit. Das war seine Hauptsache, die er zur Hauptsache gemacht hatte. Spurgeon hat so nett in seiner bildreichen Sprache einmal gesagt, halt den Flug nicht an, um eine Maus zu fangen. Ja? Es gibt Wichtigeres, wenn man pflügt und seinen Blick nach vorne richtet. Kommt zum Schluss, du und ich haben einen Hauptauftrag. Jesus nachfolgen, ihn im Auge behalten, in Rufweite von ihm bleiben, die persönliche Beziehung zu ihm pflegen, ob es durch gute oder schlechte Zeiten geht. Salz und Licht für ihn zu sein, wahre und echte Jünger und Jüngerinnen zu sein. Der Jubel für Jesus, das war wichtig für die Menschen damals. Und es ist schön, wenn wir im Lobpreis Jesus zujubeln. Aber das ersetzt nicht echte, kompromisslose Nachfolge und ja, Jesus Leidensbereitschaft auch. Wir tragen als Gläubige Jesus durch das ganze Leben wie der Esel, durch Jubel, Trubel, Heiterkeit und auch leidvolle Tage. Dazu möchte ich zum Schluss eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Ich habe das Buch vor einiger Zeit gelesen von Corrie ten Boom, In ihm geborgen. Da berichtet sie über Menschen, die sie versteckt haben in Amsterdam und Juden, die sie versteckt haben und vor dem KZ gerettet haben. Und sie beschreibt in einem Kapitel in Ravensbrück, bei Fürstenberg an der Havel gab es von 1939 bis 1945 ein KZ nur für Frauen. Von 135.000 Frauen starben dort 92.000 Frauen oder wurden umgebracht in der kurzen Zeit. Corrie ten Boom war mit ihrer Schwester Betsy dort gefangen. Sie haben unerträgliches Leid erlebt. Hunger, Kälte, Misshandlungen, Folter. Sie sahen, wie viele Menschen starben und wie oft der Rauch des Krematoriums in den Himmel stieg. Wenn sie Glück hatten, bekamen sie pro Tag eine Tasse dünnen Kaffee und ein Stück Brot. Sie hatten eine kleine Bibel dabei und hielten geheime, verbotene Bibelstunden in den Baracken ab. Manche Menschen kamen zum Glauben. Morgens um 4.30 Uhr mussten sie frierend in eisiger Kälte stundenlang beim Appell anstehen und viele wurden dort ohnmächtig. Betsy, ihre Schwester, starb dort im KZ. Corrie kam wie durch ein Wunder frei. Sie sagte später von dieser Zeit, es war die Hölle. Aber weil uns Jesus so nahe war und weil wir unseren Blick auf ihn richteten, war es für uns wie der Himmel. Ihr Fokus war nicht auf das Leid gerichtet, sondern auf Jesus Christus, den Erlöser. Bleibe auch du auf Jesus fokussiert. Lass dich nicht ablenken. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weinstock, das Brot und Wasser des Lebens, Alpha und Omega, Herr der Geschichte und Herr meines und deines Lebens und hat die ganze Welt in seiner Hand. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, wir werden aufgefordert, heute Morgen auf dich zu sehen. Lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass uns auf dich schauen und dich nie, Herr, aus unseren Augen verlieren. Hilf uns, dir nachzufolgen von ganzem Herzen und dich zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und allen unseren Kräften. Hilf uns dazu.